Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das, komm, gib dir das Blabla. Im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinem neuen Parkjahr.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 208 am 27.03.2024. Wir sind in der Hebebühne, ich, Hauke Horreis, vor mir Daniel Hüttmann, der mich ganz gespannt anguckt und wartet.
28.
Nee, 27.
Wir haben heute den 25.
Bist du dir sicher?
Ich bin mir relativ sicher, dass wir heute...
26 Dienstag, 27... Ach du Scheiße. Ja, das war's dann halt.
Sorry, Podcast zu Ende. Du hast total leid.
Wieder viel Informationen hin und her.
Sorry.
Da kannst du überhaupt gar nichts sagen. Du so, im typischen Lanz und Precht Format, wo treffe ich dich denn gerade, Daniel?
Du triffst mich, ich treffe dich. In der Hebebühne.
Wo triffst du mich denn gerade, Daniel?
In der Hebebühne treffe ich dich wieder mal. Unser schönes Exil, was wir hier haben. Und Hauke hat ein riesengroßes halbes Liter Glas Wasser, das er gerade in der Hand hat.
Ich habe jetzt mal gesagt, jetzt ist aber auch mal vorbei. Jetzt
Ach,
ist auch
wirklich?
Mal. Ja, ich habe irgendwie relativ viel Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken auf der Fahrt von Hamburg nach Berlin und von Berlin zurück nach Hamburg. Und muss auch sagen, ganz ehrlich, Berlin ist eine City, die finde ich als Besucher ganz interessant, aber generell, wenn ich mir überlegen müsste, jetzt nach Berlin zu gehen und da zu wohnen, könnte ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Diese Stadt verschluckte mich.
Ja, natürlich. Das wäre für dich auch der absolute Tod. Berlin wäre für dich der Tod auf jeden Fall.
Ja, nicht Berlin, generell die Stadt, sondern die Leute, die man da kennt.
Ja, schon auch die Stadt.
Ich habe Matthias Engst besucht, der auch bei der Band Engst spielt. Hahaha. Und mit ihm für seine Band, die er gerade managt, Herbst, Musikvideodreh gehabt. Und dann hingen wir halt einfach 2 Tage halt miteinander ab und sind dann so die üblichen, also im Prinzip haben wir genau das gleiche gemacht, was wir in Hamburg auch machen. Irgendwo eingesneakt und ein Konzert gesehen.
Ihr wart auf Konzerte, habe ich gesehen.
Wir waren bei
Ghost Kid wart ihr.
Und bei Blind Channel. Mhm. Und ach, du kennst Ghost Kid?
Ich kenne Ghost Kid, ja.
Ghost Kid ist, ja, wie kann man das sagen?
Wie ist denn die Band vorher von Ghost Kid nochmal?
Ghost Kid, der Sänger ist der ehemalige Sänger von damals noch Eskimo Callboy, jetzt Electric Callboy.
Genau, stimmt.
Und die haben sich so gesehen voneinander getrennt, weil Electric Callboy wollten halt in diese...
Schlager machen. Schlager, Elektropop machen.
Die wollten halt Schlager machen. Und Sebastian selber, der hatte eigentlich eher Lust, true zu bleiben und Metal... Und laut und nicht irgendwie in lustigen Strampelanzügen auf der Bühne zu stehen, auf so Hüpfdingern und dann halt döp, döp, döp,
döp, döp, döp, döp, döp. Beißt er sich dafür jetzt in den Arsch eigentlich?
Nee.
Dass er das nicht mitgemacht hat?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich kann mir vorstellen, dass das ein kleiner Melancholie-Moment ist, wenn du halt siehst, wie groß diese Band, nicht nur in Europa, sondern...
Riesig.
Oder wie riesig diese Band nicht nur in Europa ist, sondern auch, dass sie in den Staaten so 2.000 bis 3.000er Hallen spielen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil Ghost Kid noch lange nicht so weit sind. Aber ich habe den kennengelernt und habe mir vorgestellt, diesen jungen, sympathischen, aber doch sehr zerbrechlichen Menschen, wenn ich den dann in so einen Trainingsanzug reinstecke und mit ihnen irgendwie so eine 80er Fukuhila-Matte, das hätte nicht funktioniert.
Nicht wirklich, ne?
Nee, der ist viel zu extrovertiert. Der trägt zum Beispiel auf der Bühne auch ein Kostüm, also der verkleidet sich als Frau und sieht unfassbar aus. Wie heißt das Alter Ego, beziehungsweise jetzt, also nicht Kies Caputo von Life of Agony?
Mina Caputo.
Also bewegt sich wie Mina und hat so eine Ausstrahlung wie Mina und das hätte nicht funktioniert. Und dafür ist das halt, was Ghost Kid machen, auch viel zu düster.
Ja, klar,
also ich habe mich, am Anfang hat gespielt so eine Pop-Punk-Band, auch irgendwie so eine schwedische, so 3 Leute, sehr jung, irgendwie, keine Ahnung, lass die 17, 18, 19 gewesen sein, Rock Band of Hell, wo, wie soll man sagen, ich als ältere Person, die solche Sachen wie Green Day und sowas mit der Muttermilch aufgesogen hat, denken so, ja, das ist ganz süß, aber auch nicht mehr.
Ja, ja.
Und danach haben halt Blind Channel gespielt und das war dann wieder so, wo ich gedacht habe, ich gucke mir ein TikTok-Video an. All das, was da auf der Bühne passiert, es sieht so gescriptet aus und es ist so hell, dass du halt irgendwie auch das Gefühl hast, dass das Management dann zum Light Operator gegangen ist und hat gesagt, so ey, tut mir bitte gefallen, lass das Konzert so hell wie möglich sein, dass die Leute Videos machen können, die sie dann wiederum auf TikTok stellen können. Und das ist so gestaged, dass ich's, irgendwie nicht mehr true finde, aber Ghost Kid kann, das finde ich geil. Mhm. Und er selbst ist halt auch, Sebastian ist auch selber großer Deftones-Fan und das merkst du halt. Und ja, das ist halt New Metal und die machen halt auch irgendwie Feature mit Heaven Shall Burn und das ist schon, aber an sich war das ein sehr schönes Konzert.
Haben die gespielt?
Wir waren in dem wundervollen
Columbia
Theater.
Columbia Theater, nicht Theater, okay.
Und ich mag einfach Läden, die so aufgebaut sind, dass du überall sehen kannst. Und das Columbia Theater geht halt so in Stufen halt so herab, sodass auch...
Wie Markthalle so ein bisschen, ne? Dass du hinten vorne überall was sehen kannst.
Genau. Ja. Bloß halt nicht, dass du links und rechts auch Stufen hast, sondern es geht halt von hinten nach unten herab. So genau.
Und Amphitheater.
Witzigerweise so auch immer noch die gleichen Nasen getroffen, wie man sie in Hamburg auch trifft, so weil River das Konzert mit veranstaltet. Dann war das halt irgendwie so, Hauke, was machst du denn hier? Auf ein Konzert gehen? Mensch! Aber das war schön. Also auch die cool. der Abend mit Ängst war wirklich ja wie hier halt auch. Man schlägt sich so irgendwie von Bar zu Bar und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, als ich gestern mir einen Flixtrain gebucht habe, so dass ich durch Friedrichshain gegangen bin und habe gedacht so, oh, hier wohnen, so wie Tokotronic es damals gesungen haben, aber hier leben, nein, danke.
Ja, so sehe ich das auch. Ja. Ja, Berlin ist immer so für ein Konzert ganz gut und dann weiter, von mir aus Konzert und Off-Day und dann weiter, aber Berlin ist halt safe nicht meine Stadt, weiß ich nicht. Mir reicht das da reinzufahren, mich
im Nightline zu setzen. Hast du ein Problem damit eigentlich in dein Mikrofon reinzusprechen?
Hä, wieso?
So, jetzt, oh, dankeschön.
Ja, also wenn du keinen Bock hast. Ich bin immer so ganz nach vorne.
Ja, das Ding ist halt, wenn du keinen Bock auf Podcast hast, müssen wir...
Das hat damit aber auch nichts zu tun, ich kann auch einfach, warte mal, wenn du
nichts zu erzählen hast, dann, keine Ahnung. Kannst du mit der Capri-Sonne zugucken, wie ich halt hier einen Monolog führe? Ist gar kein Problem. Letzte Woche
Ich hab dir zugehört, Schatz.
Ja, ich weiß, aber letzte Woche hast du noch so dieses gesagt, ja, heute habe ich die Folge diktiert, so, aber kann ja auch sein, dass du jetzt einfach aus deinem großen Podcast-Katalog, den du dir hergestellt hast, ein paar wunderschöne Szenen. Wir können natürlich über den Anschlag in Russland sprechen, der natürlich...
Oh, habe ich gehört, aber auch nur so halb.
Das wird so null kommuniziert. Also es wird schon kommuniziert, also nur für alle Hörer. Diese
Medien, ne?
Für alle HörerInnen da draußen, es gab einen Anschlag in Russland in der Nähe von Moskau oder in Moskau, das wäre eine gefährliche Halbwahrheit, aber auf jeden Fall halt auch bei einer Veranstaltung, bei einer Konzertveranstaltung und es sind 100, also bis jetzt 130 Tote.
130 Tote?
Okay. 130 Tote.
Habe ich nicht mitgekriegt.
Beziehungsweise auch das ist immer verwischt. Ich habe nur... am Freitag kurz in meine DMs nicht reingestellt, aber in die Stories reingeschaut und hab dann gemerkt, so, oh, irgendwas muss da passiert sein. Und dann war es halt so Anschlag und irgendwo war noch, die IS hat sich dazu bekannt. Mhm,
genau, ist dann in die Ukraine geflüchtet.
Und nein.
Oder auch doch nicht. Siehst du, das habe ich gelesen.
Das ist so das Ding gerade. Putin
sagt...
Es ist ein Fall von die Ukraine, hat dafür gesorgt, dass dieses Attentat vollzogen werden konnte und nutzt das natürlich wieder als Kriegspropaganda. Die Amerikaner sagen jetzt gerade, was ich heute gehört habe, dass sie schon vor Wochen Russland gesagt haben, ey, wir haben gerade da etwas über den Flurfunk gehört, dass da etwas passieren könnte und an sich ist das alles... Sagen wir mal so, wenn dieses Attentat jetzt zum Beispiel in Europa passiert wäre, wäre es viel öffentlicher, wäre es viel mehr in den Medien.
Und jetzt transparenter wahrscheinlich.
Transparenter. Und jetzt ist es halt einfach so, was ist denn jetzt eigentlich, glaube ich, gerade los? Und es liegt wahrscheinlich auch, dass die Russen so möglichst wenig Informationen nach außen geben.
Ich wollte gerade sagen, was geben die frei und was geben die nicht frei?
Richtig, ne? So dass man da in so einem, wie gesagt, Putin nutzt das Ganze wieder für Kriegstreiberei. Und jetzt ist ja auch der Punkt erreicht, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass in Russland auch für jeden Staatsbürger und jede Staatsbürgerin, die diesen Krieg auch als Krieg bezeichnet, dafür in den Knast gehen kann. Hä? Also dass es dafür Haftstrafen gibt.
Aber was ist es denn dann? Ein Kindergeburtstag?
Eine Militäroperation.
Eine Militäroperation?
Das ist seit Februar 2022 in Russland eine Militäroperation. Mhm. Und wäre es so, dass du, Daniel Hödmann, nach draußen gehen würdest und sagen würdest, ja, das hier mit dem Krieg, das finde ich überhaupt gar nicht gut und dass jemand mitbekommen würde, dann würdest du dafür in den Knast gehen. Und jetzt ist es so, dass Russland das jetzt das erste Mal öffentlich in den Medien selber auch zwar vorher als Militäroperation bezeichnet hat und jetzt aber sagt, okay, die Militäroperation, die wir damals angefangen haben, hat sich zu einem Krieg entwickelt, weil Europa beziehungsweise die westlichen Staaten sich so sehr eingemischt haben, dass diese Militäroperation nicht mehr das ist, was es früher einmal war. Mhm. Das ist super strange. Also ich kann mich noch daran erinnern, als Eagles of Death Metal gespielt haben. War das in Frankreich?
Paris, Bataclan.
Bataclan. Bataclan.
Bataclan, okay.
Im Zuge der Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris war die Konzerthalle Bataclan ein vor den Terroristen ausgewähltes Ziel.
Okay.
Zum Zeitpunkt der Attacken spielten die Eagles of Death Metal ein Konzert. 89 Besucher starben, weitere hunderte Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Ich weiß ganz genau, wo ich da war. Da war ich gerade auf dem Weg nach Luxemburg.
Ich war irgendwo auf Tour, das weiß ich auch noch.
Ich bin morgens losgefahren, weil ich ein Vorsprechen hatte in Luxemburg und hab dann gesagt, okay, alles klar, Vorsprechen in Luxemburg, fährst du hin, fährst du wieder zurück, fährst du morgens um 3 Uhr los, bist du da irgendwann um 12 so und dann fährst du halt wieder zurück. Aber es hat sich dann so ewig lange gezogen, weil in Luxemburg alles voller Polizei gewesen ist und dann war ich so, was ist denn heute los? So, 2015 hatte ich da schon ein iPhone. Ich weiß es gar nicht. Oder bin ich mit einem normalen TomTom gefahren? Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich da durch ganz viele Polizeisperren durch musste. Für ein richtig mittelmäßiges Vorsprechen und mich dann mega geärgert habe, dass ich nicht drangenommen wurde für die Rolle meines Lebens.
Jesus. Für die RTL-Produktion.
Nee, für das Staatstheater.
Für das luxemburgische Staatstheater.
Für das Stadttheater. Nee, das war, ich glaube, der kleine Prinz. Mhm. Ich wurde eingeladen für den kleinen Prinzen und dann hatte ich ein Vorsprechen gehabt und dann habe ich mich da hingestellt und dann meinte die Regisseurin, ich meine 2015, da war ich so knapp über 30, mhm. Dann meinte sie zu mir so, hey, was machst du denn hier? Ich so, ich habe Vorsprechen, wurde von euch eingeladen. Ja, aber du bist doch viel zu alt.
Ich so, für den kleinen Prinzen.
Du bist viel zu klein für den kleinen Prinzen. So, ich so, ja, aber guckt ihr euch eure Bewerbungen dann nicht durch? Ja, doch. Ich komme jetzt extra aus Hamburg hierher gefahren. Naja, aber ein Vorsprechen. Und dann habe ich auch gesagt, so, ey, du lässt mich jetzt hier vorsprechen. Ich bin jetzt hier 7 Stunden hergeeiert und musst durch die ganzen Bullen halt durch, um hier pünktlich herzukommen. Ich gehe jetzt hier auf die Bühne und mache ein Vorsprechen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, alles klar. Dann habe ich ein Vorsprechen gemacht. Und dann meinte ich, na, immer noch zu alt. Ja, es war cool, aber du bist immer noch zu alt. Schön. Danke für die Zeit.
Tschüss.
Tschüss. Dann wieder zurück, wieder durch die Polizei durch und dann nach Hause gefahren. Und dann habe ich mir damals Captain Planet angehört. Und da, deshalb liebe ich auch so die Zeile von Captain Planet. Wie gehst du bloß mit den Niederlagen um, wo üben die immer siegen?
Die immer siegen, ja.
So ein Scheiß, ey. So ein Kack. Und darum bin ich auch froh, diesen Job halt auch nicht mehr zu machen, weil diese Vorsprechsituationen waren immer kacke. Es war immer scheiße. Du bist halt immer in dieser, fährst du nach Berlin, fährst du nach München, fährst du überall hin, gehst du erstmal selber in die Bezahlung dafür. Ja, also klar. Nicht so, dass sie, wenn sie dich dann einladen und sagen, ja, das übernehmen dann wir, sondern musst du halt auch immer alles selber bezahlen. Mhm. Und das bin ich eigentlich froh, dass es nicht mehr da ist.
Ja, das glaube ich.
Es ist halt immer so eine Drucksituation. Vor allen Dingen, wenn du halt nicht weißt, was du in den nächsten 2 Monaten eigentlich machen willst und hast du nur ein Vorsprechen und dann klappt das oder klappt das auch nicht und wartest du und dann dieses typische, bitte melden Sie sich nicht bei uns.
Wir melden uns bei Ihnen.
Wir melden uns bei Ihnen.
Man kann ja immer noch Reis essen. Naja, aber ist doch schön. Wenn du in Berlin warst, war ich in Riesa. Um den dortigen Tourauftakt von Florian Silbereisens Schlagerfest XXL, das Jubiläum, haben sie nochmal drunter gesetzt, das Jubiläum.
25 Jahre Schlagerfest
XXL, ich weiß gar nicht,
10 Jahre Schlagerfest XXL.
10 Jahre, glaube ich, weiß ich gar nicht.
Ist lange. Das Florian Eisens? Ist es Florian Silbereisens heißes Eisen seit 10 Jahren?
Gefühlt, ja, gefühlt schon.
Man
ja.
muss auch nochmal dazu sagen, weil ich selber auch gerade nochmal gefragt habe, wo ist eigentlich Riesa? Riesa liegt... Im ja. tiefsten.
Ja, in Sachsen, zwischen Dresden und Leipzig, und Meißen. Ich bin durch Meißen gefahren. Meißen ist eine sehr schöne Stadt mit einem sehr schönen Burg und einer Kathedrale oben drauf. Meißener Geschirr, kennst du ja wahrscheinlich. Mhm. Ja, das ist Meißen mal eine schöne Stadt, aber Riesa ist halt Riesa, ne?
Ja, da wurdest du wieder hinkommandiert.
Ja.
Und halt so man muss ja auch mal so Jobs machen, ne? Man muss ja,
ja
auch mal
man
so
muss auch klar, man muss ja, man, ne, wie gesagt, die Miete muss bezahlt werden, man kann nicht immer nur Reis essen. So. Das ist ja ganz klar. Nee, aber der Job ist gut und die Crew ist halt nett, sind fast die gleichen Leute wie vor 2 Jahren. Ein paar neue Leute dabei, die ich aber aus anderen Produktionen kannte, was ich ganz witzig fand. Und ja, das wird nett. Ich freue mich. So, das war jetzt irgendwie Tourauftakt, jetzt ist erstmal eine Woche lang nix. Dann sind 5 Termine, dann wieder 2 Wochen nix, dann sind 7 Termine und dann Mitte Mai geht der ganze Bums dann einmal in die große Tour sozusagen mit 14 Terminen dann am Stück. oder 15, glaube ich. Und dann bis Ende Mai.
Ja, kannst du da nicht was von erzählen oder ist er lieber nicht so?
Was willst du denn wissen?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel wir eigentlich erzählen dürften, dass vielleicht etwas dazu kommen könnte, dass du halt weggecancelt wirst. Nee. Hat sich auf der Bühne irgendjemand lustig gemacht über Leute, die sich auf Behindertenparkplätze stellen?
Das überlassen wir auf jeden Fall Felix Lobrecht. Aber ganz ehrlich, verstehst du diesen, also das ist ja schon ein bisschen älter, ne? Also dieses Programm, worum es da geht bei Felix Lobrecht und dieser Gag sozusagen, der ist ja schon ein bisschen älter. Der kommt ja aus seinem, ich weiß gar nicht, das gibt's auf jeden Fall auf Netflix, das Programm zur Tour.
Also große Stadiontouren, Felix Lobrecht ist auf der Bühne und ja, rantet gegen Menschen mit Behinderung. Mhm. Und das auch in einer sehr, wie soll man sagen, sehr platten und dummen.
Fandst du?
Total.
Echt?
Ja. Weiß ich nicht.
Okay.
Müsste man mal jemanden fragen, wie sich jemand fühlt, der zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzt. Also wenn jetzt hier der Fields-Sänger wäre und wir würden das mal abspielen, dann kannst du ihn ja mal fragen, wie er sich dann fühlt, wenn jemand so über ihn rantet. Oder ob er es selber lustig finden würde.
Ich weiß nicht, ob ich es wirklich, wenn ich das noch so im Kopf habe, weil ich habe es damals gehört und Ich habe gedacht, geht das vielleicht denn nur zu weit? Oder kann man das machen? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
Aber so ein Menschen mit so einer großen Reichweite, der dann halt auch wirklich Scheißbehinderte sagt, ist dann irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, wie weit darf Comedy jetzt gehen, ne?
Wie weit darf Comedy gehen? Wie weit dürfen wir im Podcast gehen?
Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist auch schon wieder so. Vor allem, dass das jetzt auf einmal kommt. Das wundert mich gerade so.
Aber ist
so,
das gerade auf einmal, weil Netflix das jetzt auch hochgestellt hat?
Nee, die beiden Sachen sind ja schon länger drin.
Sind schon ewig.
Ja, darum. Ich verstehe das gar nicht, warum das jetzt auf einmal. Oder ist das doch irgendwie neu? Nee, ich glaube nicht, dass das neuer ist, wie auch immer. Ich meine, das ist halt schon ein bisschen älter. Und das hat er ja auch halt auf der kompletten Tour ja gemacht. Das ist ja nicht ein Witz, den er nur dafür, also ne, für diese Aufnahme gemacht hat.
Ja.
So, also ich verstehe nicht, warum jetzt auf einmal kommt das. Also hat das vorher keine Sau interessiert? Musste das erst jemand bei TikTok hochladen, damit die Leute sich angesprochen fühlen und die Leute das irgendwie scheiße finden? Weil man muss ja auch garantiert sagen, er hat das ja, ich glaube, das ist das Programm, was die hier in Hamburg aufgenommen haben. In der Leishalle, wie heißt das Ding da hinten beim Gängeviertel, dieser Riesenladen da?
Das ist die Leishalle.
Das ist die Leishalle, ich meine, das haben die da aufgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass im Publikum garantiert Leute mit Einschränkungen waren. Zumindest eine Person.
Ja.
Einfach mal so gesagt, eine Person. Und auch auf der Tour waren ja bestimmt noch mehrere Leute mit Einschränkungen. Und es hat ja damals anscheinend niemanden interessiert. Weißt du, während der Tour, da ist ja nichts passiert. Also hat ja keiner irgendwie sein Handy gezückt, hat davon ein Video gemacht und hat das dann irgendwo hochgeladen und gesagt so, ey, finde ich kacke, fühl mich persönlich angegriffen.
Ja.
Das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute, die sich jetzt persönlich angegriffen fühlen, das nicht dürfen, weil es halt schon lange her ist.
Natürlich dürfen die das.
Ja klar, sag ich ja, natürlich dürfen die das. Aber ich finde es so, vorher nicht, jetzt ja, weil es irgendjemand auf einmal bei TikTok hochgeladen hat. Und dann weiß ich halt auch nicht, ist das, was Kristall gemacht hat, cooler? Hast du das gesehen, was Kristall gemacht hat?
Er hat abgenommen.
Ja, das auch, aber er hat einen Mensch mit Tourette-Syndrom, glaube ich, auf die Bühne geholt.
Ja.
Weil er im Publikum vorher halt immerhin einen Stinkefinger gemacht hat und immer so ne, gelabert hat. Und dann hat er ihn dann halt auf der Bühne angesprochen und gefragt, ey, was ist los? Und hat er das halt erklärt, ich habe Tourette, keine Ahnung. Und dann hat er ihn hinterher auf die Bühne geholt, gefragt, möchtest du auf die Bühne und erzählen, warum du das machst? Und dann hat er ihn halt auf die Bühne geholt, also der Typ wollte das halt auch so. Mhm. Und da habe ich noch gedacht, so, weiß ich nicht.
Warum?
Also wenn du egal, ob der Typ das wollte oder nicht. Egal, ob der Typ das wollte oder nicht. So, du stellst dich, er wird auf eine riesengroße Bühne gestellt vor, ich weiß nicht, wie viele Tausenden von Menschen.
Aber er hat ihn nicht vorgeführt.
Das wollte ich sagen. Er hat ihn nicht vorgeführt. Auf keinen Fall.
Guck mal hier, der Mensch mit dem Tourette-Syndrom. Geh mal. So, Affe springen. Hat er nicht gemacht. Nee, dann finde ich das zum Beispiel voll in Ordnung, weil du gehst.
Komisch.
Wieso? Aber warum findest du es komisch? Weil du gehst ja in dem Moment in den Kontakt mit einer Situation, mit du der erstmal nicht umgehen konntest, weil du nicht wusstest, dass dieser Mensch weil er Tourette hat, denkst halt nur, dass er irgendwie ein komischer Idiot, der mir die ganze Zeit den Finger zeigt. Und die Frage ist dann, wusste Kristall vorher, bevor er ihn auf die Bühne geholt hat, dass es Tourette ist? Oder hat er was?
Ja, ich glaube, das hat er, glaube ich, erklärt.
Oder war das so, dass Kristall ihn auf die Bühne geholt hat und dann hat er gesagt, ja, sorry, ich habe Tourette.
Nee, das wusste er schon vorher. Weil die sich vorher, du musst das mal angucken. Ich fand einfach diese Situation komisch, dass der Typ dann halt da auf die Bühne gekommen ist. So, aber wenn er das cool findet, ist es ja okay, dann kann er das ja gerne machen, aber ich fand die Situation komisch.
Ja, aber was ist denn der Unterschied, oder was ist denn jetzt daran schlimmer?
Ich sag nicht, dass das eine schlimmer ist oder nicht.
Wenn jetzt so ein Felix Lobrecht sagt, dass Menschen mit Behinderung sich durch Behindertenparkplätze in das Leben der anderen so reinbehindern. Du hast ja überhaupt gar keine Wand, gegen die du da halt gerade fahren kannst, weil du bist halt Felix Lobrecht, du hast ein unfassbar großes Publikum, du hast eine unfassbar große Reichweite, du hast, glaube ich, mit einer der erfolgreichsten Podcasts, die es in Deutschland gibt, aber du fährst ja gegen keine Wand, sondern du hast, du haust erstmal raus und wartest dann, was für eine Rückmeldung du dann bekommst. Und die Rückmeldung in dem Moment ist dann, 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später, Menschen mit Behinderung finden es halt nicht geil.
Ja, und das finde ich halt so strange, dass es 2 Jahre später kommt. Das ist vorher, wie gesagt, ist das vorher niemandem aufgefallen, dass er 15 Minuten gegen Behinderte geht oder was? Hat das keinen interessiert?
Warte doch mal, dann fragen wir einfach unseren heutigen Gast, weil wir haben nämlich heute auch ganz spontan einen Gast dabei in der Hebebühne. Marlo Großhardt ist zu Gast. Marlo Großhardt ist, wenn Daniel und ich unser Alter zusammenrechnen, dann sind wir gemeinsam ungefähr 80. Du bist, glaube ich, noch junge, 21 Jahre, kann das sein? 22 Jahre!
Er könnte dein Sohn sein, Hauke.
Ja, der guckt uns mit ganz anderen Augen an. Nein, er könnte wirklich unser beider Sohn sein.
Ja, natürlich. Darum sag ich dir, das denke ich mir nicht aus. Das ist ja einfach so.
Marlo ist Musiker aus Hamburg und geht gerade nicht nur viral, sondern auch steil. Und wir sind gerade... Beides innerhalb von kürzester Zeit. Und wir sind gerade kurz bei diesem Thema, dass wir Felix Lobrecht, naja, du kennst ihn ja wahrscheinlich auch.
Lieb ich.
Ja, tust du?
Nein.
Lieb ich. Aber du hast den Rant wahrscheinlich auch mitbekommen. Den Rant nicht. Nee,
habe ich nicht mitbekommen.
Hast du nicht mitbekommen?
Das ist doch nichts Neues, dass so Comedy-Leute im Mainstream-Bereich einfach die ganze Zeit Scheiße labern und das lustig ist. Entschuldigung, das war jetzt total gemein sofort. Nein, aber dass es halt, keine Ahnung, die letzten 15 Jahre politisch höchst unkorrekt war, aber dadurch lustig und jetzt wird es halt nicht mehr lustig und dadurch gibt es jetzt Probleme in der Szene, oder nicht? Oder also bei uns, in der linken Bubble gibt es dann Probleme für die konservative Witzszene.
Würdest du sagen, dass du aus der linken Bubble kommst?
Ich bin die linke Bubble.
Endlich, wir haben den Menschen gefunden, der die linke Bubble ist. Gott sei Dank.
Nein, aber ich würde schon sagen, dass ich ein linkes Weltbild pflege grundsätzlich. Auch nicht überall, aber schon oft.
Du lässt dein linkes Weltbild wahrscheinlich auch in deine Songs einfließen, kann man so sagen. Würdest du dich eher als Popsänger oder eher als Liedermacher bezeichnen? Als neue, junge Generation der Liedermacher, der kritischen Liedermacher.
Kommt drauf an, ja. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht so purer Pop, sondern so auch mit politischen Sachen drin. Das ist so automatisch gekommen und das war los auf dem Reeperbahn-Festival, war ein etwas älterer Herr, dem ich erklären musste, was ich mache. Und seitdem,
wie alt?
Ja, ich sag nix.
So alt wie ihr beide.
Ja, wahrscheinlich. Nee, bisschen älter, glaube ich. Und da ist mir aus Versehen, habe ich gesagt, ja, wir sind Reinhard May mit Band. Und er fand das mega. Und seitdem sage ich das immer Leuten, die Reinhard May gut finden könnten, dass ich das mache. Und ansonsten also politischer Pop machen wir. Oder mache ich.
Oh, Reinhard May mit Band ist aber eine gute Beschreibung.
Finde ich auch eine gute Beschreibung,
auf jeden Fall.
Obwohl es nicht ganz zutrifft.
Nee, aber
es macht ein Bild, was ich sortiert, im Kopf haben möchte.
Es sortiert ein bisschen ein, auf jeden Fall, ja.
Weißt du, um erstmal ins Gespräch zu kommen, weil du hast dich jetzt einfach so heimlich hier reingesneakt. Du warst ja oben noch im Studio und hast da gerade noch wieder eine weitere Session aufgenommen, weil du bist halt so ein junger Musiker und du bist verdammt dazu, jede 4 Wochen eine neue Single rauszubringen alle zwei Stunden eigentlich ein neues TikTok hochzuladen. Einmal am Tag ist es.
Also mache ich meistens, ja. Also ich zwinge mich nicht dazu. Es gibt auch mal eine Woche, wo ich gar nichts mache, aber wenn ich gut drauf bin, mache ich einmal am Tag irgendwas.
Instagram oder TikTok?
Beides.
Findest du beides noch wichtig?
Ja.
Hast du Facebook-Profil?
Nee.
Facebook ist was für die alten Leute, oder?
Ja.
Es ist so lustig, ne? Es ist so lustig. Ich möchte unbedingt mein Facebook-Profil einfach nur löschen, um da raus zu sein. Also weißt du, aus diesem Alt einfach raus zu sein. Gar nicht warum, weil ich Facebook löschen will, einfach nur um aus diesem Alt raus zu sein.
Aber es geht halt nicht, weil...
Nee, ich kann es halt echt nicht löschen.
30% der Leute, mit denen du halt auch so abhängst, haben immer noch ein Facebook. Schreib ich lieber Facebook.
Ja, das ist ja... Wirklich? Ne, ja, auf jeden Fall, auch beruflich.
Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben hat mir jemand gesagt, ich schreibe dir dann bei Facebook.
Echt nicht?
Du wirst es in 20 Jahren, wirst du es dann sehen, wenn Leute sagen, ich schreibe dir dann auf Instagram.
Genau, ja.
Eigentlich willst du es löschen, aber eigentlich geht's halt auch nicht.
Ich bin gespannt.
Wir führen das kleine Interview. Das kleine Interview sind 12 Fragen, die von mir gestellt worden sind. Kannst du beantworten, wie dir gerade
der Schnabel gewachsen ist.
Wie dir gerade der Schnabel gewachsen ist.
Alte Menschen.
Wenn eine Frage zu weit geht, kannst du auch sagen, weiter. Aber ansonsten gibt's jetzt das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Lieber jetzt ein Markus Söder-Tattoo auf dem Unterarm oder später jede Woche Friedrich Merz im Pflegeheim besuchen müssen?
Ich finde es gerade die Zeit für Söder-Tattoos eigentlich.
Hast du ein Tattoo?
Nee, aber für Söder würde ich mir eins machen.
Wenn mich Leute in eine musikalische Schublade stecken, dann fallen immer diese Namen größerer MusikerInnen.
Faber Henning Mai.
Wie fühlst du dich damit? Ist okay, oder?
Ich höre es ja leider. Also es kommt ja daher, dass ich das sehr gut finde.
Also ist das dann auch so, ich möchte gerne so klingen wie Henning Mai? Dass du auch mal
nee,
so
nicht
gesagt
wie Henning
hast,
Mai. Also Henning Mai ist tatsächlich in Anführungszeichen nicht gewollt gewesen.
Weil du hast halt einfach so eine
ich
Stimme.
Ich habe das gerne gehört und aber es war jetzt nicht, aber Faber war auf jeden Fall gewollt. Ich habe halt mit 15, glaube ich, 4 Jahre nur Faber gehört. Und in der Zeit habe ich angefangen, Musik zu machen und dadurch kann ich gar nicht lügen, dass das alles ein bisschen Faber-esk ist. Mhm. Und das ist schon mein großes musikalisches Idol, würde ich sagen.
Diese Frage wird in Interviews mir viel zu wenig gestellt.
Ich glaube, also es kommt natürlich aufs Interview an, aber ich finde, es wird oft nur so darüber geredet, so was diese coolen Sachen von Musik sind und die werden dann befragt, so wie ist es auf der Bühne zu stehen und bla 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 bliblub und Songs zu schreiben und alles. Aber so dieses, man sitzt eigentlich 5 Tage die Woche irgendwie am Orgatisch so und macht Orgasachen und so ein Zeug, das ist halt, darüber redet man nicht so viel, aber es ist halt auch nicht so spannend, also vielleicht ist auch nicht so eine gute Frage.
Wie ist es denn für dich, für Musik deine komplette Zukunft aufzugeben?
Eigentlich sehr schön, aber ich hatte jetzt letztens auf der ersten Tour, die wir jetzt hatten, so einen Moment, wo es mir physisch nicht so gut ging, da hatte ich einfach derbe Magen-Darm und so Stress-Tinnitus und alles kam da zusammen und da dachte ich, fuck, wenn ich das jetzt nicht durchhalte, dann habe ich jetzt 2 Jahre lang alles in nichts gesteckt sozusagen. Da habe ich das erstmal drüber nachgedacht, was ein hohes Investment das gerade ist.
Ein Leben ohne Social Media wäre?
Nicht gut für meine Streaming-Zahlen.
Ich slide in deinem privaten TikTok-Account herum. Diese 5 Videos werden mir wahrscheinlich als erstes vor die Nase gesetzt.
Die Frage musst du mir erklären.
Also du gibst mir jetzt dein Handy.
Ja.
Und ich schaue mir an, was der Algorithmus...
Ah, was auf meiner For You-Page ist.
Auf der For You-Page ist. Entschuldigung, ich habe die For You-Page nicht genannt.
Das wusste ich, oder? Es klang eher so, welchen Content ich mache. Ja. Auf meinem Privat... Nein.
Nee, das ist ja voll uninteressant. Ist immer das Gleiche. Sitzt da vom Klavier, singt traurige Lieder.
Ich kann kein Klavier spielen. wenn ich gucke... Oh, was ist denn da gerade viel unterwegs? Also es kommt einmal irgendein Musiker oder eine Musikerin aus meinem Dunstkreis. Der nächste Slide ist wahrscheinlich irgendwie so ein Fernsehbeitrag von Stern TV Part 3 oder so. Und 5 Sachen möchtest du haben. 5. Oh Gott, was kommt denn da noch?
Mann, du bist jung, du musst schnell sein.
Ja, da kommt noch irgendein Musiker. Wahrscheinlich ist es wirklich alles voll gesättigt mit irgendwelchen Leuten, die ihre Lieder mir zeigen wollen. Dann zeigt Mine mir noch ein sehr interessantes Instrument, was... man noch nie gesehen hat. Und dann zum Schluss lip-synct jemand aus meiner alten Klasse Lieder von 01099.
Die Gesamtzahl deiner unentschuldigten Fehlstunden im letzten Abiturjahr.
154, glaube ich.
Respekt.
Wegen der Musik?
Nee, einfach weil ich
keinen Bock hat.
Nee, also ich war schlecht in Mathe, aber ich habe ausgerechnet, wie viele Stunden ich da sein muss. Und man hat irgendwie 25% muss man nicht anwesend sein in jedem Fach und die habe ich bis ans Limit ausgenutzt.
Passend dazu, ich hatte mal einen Crush auf einen Lehrer oder eine Lehrerin.
Könnte passiert gewesen sein. Das ist gemein, das ist noch nicht so lange her bei mir.
Ja, aber dann ist das Erwachen auch nicht so groß, wenn man an sie zurückdenkt und sie dann nochmal wieder wirklich sieht. Wenn ich zum Beispiel an meinen Crush aus der damaligen sehe, dann ist das wahrscheinlich, und das ist ja natürlich ganz normal, aber meinen Crush, würde ich jetzt im Pflegeheim besuchen. Oh Gott. Frau Marquardt, die alte Sportlehrerin. Die war damals schon 40, aber ich fand sie echt heiß.
Ach, siehste.
Warte, 70. Die Bundesliga der Cringeness erreicht man, wenn...
Ich finde Leute cringe, die es nicht stört, wenn ein Live-Act nur singt. Keine Ahnung, ich bin immer noch von Dogville geschädigt. Ach so. Ich habe so einen Hass gerade auf Backing Tracks und es gibt auch wirklich geile Bands, die geil Backing Tracks benutzen. Aber ich habe dann wirklich auch Acts gesehen, wo ich dachte, das ist einfach Spotify mit deutlich schlechterer Vocal-Qualität, weil es halt nicht so gemischt ist wie auf Platte. Und das finde ich sehr cringe. Und das sind dann auch so Acts, die können sich eine geile Band leisten, nicht so wie wir, die sich keine geile Band leisten
können, aber trotzdem die Bands machen. Mitnehmen.
Das finde ich gemein. Ich würde auch gern so viel Geld wie die verdienen. Wenn ich nur das Geld nehmen würde, das wäre toll.
Ja, aber das liegt halt auch einfach daran, dass die halt auf dem Festival eben kurz mit dem Flixtrain halt fahren, haben dann halt ihren MP3-Stick mit dabei. Irgendjemand stellt sich dann halt hinten an den Rechner und drückt halt einfach nur Press Play oder ja. ab die Luzi.
Ja, aber das ist
oder halt, noch schlimmer.
Und dass das funktioniert, finde ich halt das Traurige. Ich würde halt sagen, dass da vorne stehen, oh ja, schade, das merkt ja keiner. Habe ich das Gefühl, von Leuten, die sich nicht mit Musik beschäftigen, was ich vor 2 Jahren auch nicht gemacht habe, mir wäre es auch nicht aufgefallen. Aber mir fehlt irgendwie so dieser Aspekt, warum man Live-Konzerte besucht, weil man ja sehen will, wie machen die das live, was sie da sich im Studio ausgedacht haben. Und jetzt ist einfach, ja, wir bringen den USB-Stick aus dem Studio mit und machen es einfach genauso. Das finde ich irgendwie schade. Und ich finde, es gibt dann so geile Beispiele, die es dann ultra geil machen.
Sag mal ein geiles Beispiel.
Also was mich richtig geflasht hat, wo zwar Backing Track dabei ist, aber unfassbar gut eingesetzt, war Tiag. Das ist wirklich, ich hatte nie gedacht, dass mir das gefällt und ich dachte, live ist das genau das, was ich nicht mag. Aber das war unfassbar gut gemischt, gut arrangiert, geil gemacht zum Beispiel. Oder wer das für mich auch ganz geil gemacht hat auf dem Dockville, war Dilla noch. Die hat nämlich, die hat auch das Potenzial, sich einfach hinzustellen, alles vom Backing Track abzufeuern. Aber die hat voll die nette, sympathische Band und ballern das da durch irgendwie. Und haben so ganz viele verschiedene Welten aufgemacht. Da fand ich es wieder mega geil. Aber ich finde, es gibt halt auch ja Leute, die es nicht so geil machen.
Nutella aufs Brot. Mit oder ohne Butter?
Ohne.
Ich kann diesen einen Trick, der mir auf jeder Party hilft, das Eis der Oberflächlichkeit zu brechen.
Also zum DJ-Pult zu gehen und ein Lied anzumachen, was ich gerne mag. Und was vielleicht nicht alle gerne mögen. Und dann sehr doll dazu abgehen.
Daran merke ich immer noch, dass wir in einem recht privilegierten Land leben.
Ja, dass wir keinen Krieg haben. Hier in unserem Land und dass ich aus dem Haus gehen kann und meine einzige Sorge ist, dass ich überfahren werde auf dem Fahrrad und nicht, dass irgendwas anderes Schlimmes passiert.
Machst du dir Sorgen?
Ja, sehr. Also, ich habe letztens darüber geredet und habe gemerkt, ich habe persönlich lange nicht so Existenzsorgen gehabt, weil ich immer dachte, ja, uns wird es lange noch sehr gut gehen. Aber ich finde, gerade kippt es so ein bisschen, dass man weiß, okay, es wird uns auf jeden Fall die nächsten 50 Jahre nicht so gehen wie jetzt. Und es wird uns auch sehr stark effekten und nicht nur Sachen werden teurer oder man kann sich was nicht leisten. Ich glaube, es wird richtig scheiße. Und irgendwo habe ich das jetzt sehr akzeptiert, aber ich würde es ungern akzeptieren. Aber es ist, glaube ich, einfach so. Es gibt so viele Aspekte, die gerade unfassbar in die falsche Richtung laufen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man sich Zeit nehmen kann, die noch zu retten.
Wie zum Beispiel?
Grundsätzlich, glaube ich, steht über allem dieses Klimaproblem, was wir haben. Das läuft ja auf uns zu. Das Problem ist, dass wir uns gar nicht so richtig drum kümmern können, weil wir uns ja um irgendeinen wild gewordenen Diktator in Russland kümmern müssen, der sich jetzt vielleicht bald unterstützt fühlt von der USA und dann gibt's richtig Probleme und das finde ich schade. Und wenn ich dann überlege, dass wir irgendwie ganz viel Geld in sinnvolle Klimainvestitionen stecken müssen, aber uns wirklich Gedanken drüber machen müssen, wie wir uns militärisch jetzt aufrüsten, was einfach gar keinen Sinn macht in der aktuellen Lage, also so finanziell mäßig, dann macht mir das irgendwie Sorgen, weil ich dann weiß, ja, vielleicht kriegen wir das eine Problem so ein bisschen beiseite gepolitisiert, aber dadurch können wir uns halt nicht um das große Thema kümmern, was sich auch irgendwie wichtig ist, drum zu kümmern. Deswegen fällt es mir schwierig, gerade daran zu glauben, dass das noch irgendwie die Kurve kriegt.
Ich habe es gerade im neuen Streitkräfte-Podcast gehört, dass man sich halt über die Situation im Kriegszustand wieder Gedanken machen muss. Und dann,
total.
Und auch, dass da ehrlich drüber gesprochen wird oder wurde, wer ist eigentlich noch Reservist? Du bist zivildienstleistende Person gewesen, oder?
War sowas von.
Ich bin auch zivildienstleistende Person gewesen. Aber sollte man in einen Zustand kommen, dass wir wieder Reservisten brauchen, sind wir noch bis 65 abholbar.
Ach echt?
Ja.
Wie ist das, wenn man ins Ausland geht?
Ist egal. Dann du guckst mich gerade so an, ne?
Zivildienstleistender? Wo steht das denn?
Nee, du bist ja sozusagen Wehrdienstverweigerer.
Genau.
Du bist Wehrdienstverweigerer. Ja. Auch die Wehrdienstverweigerer, die so gesehen halt Zivildienst gemacht haben, werden als Reservisten gezählt.
Schieße ich mir im Fuß. safe, schieße ich mir im Fuß. Ohne Witz, würde ich sofort
bis
machen.
Bis 65.
Schieße ich mir im Fuß.
Also ihr habt gerade gehört, Daniel schießt sich in den Fuß.
Ich könnte ja für unsere Truppen, ne, für unsere Truppen.
Könntest du Catering machen oder was?
Könnte ich ja Veranstaltungen organisieren, weißt du, um die Truppen aufrechtzuerhalten, die Stimmung. könnt ihr dann Bands dahin buchen.
Ja, und die dürfen dann so schön und dann so, könnt ihr auch Laila spielen?
Ja, ja, genau. Ja, 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 ja.
Das ist genau
ja, ja.
Das Publikum. Ja, Entschuldigung.
Auf jeden Fall. Nee, nee, passt.
Auch wieder gemein.
Nee, passt.
Gibt
passt
schon auch total.
Das kann ich, das kann ich, aber das kann ich auf jeden Fall machen.
Ich fand diesen Macke-Song sehr gut.
Brief an der, Brief von der Briefe Front.
Brief von der Front, ja. Den fand ich unfassbar traurig. Ja. Also, dass der halt, weil, also, ohne Witz, so dystopisch ist der Song, glaube ich, gar nicht. Auch wenn das jetzt sehr dystopische Gerät wird, aber es gibt eine Welt, wo das auf jeden Fall passiert und man sich so denkt, krass, vor 3 Jahren habe ich gedacht, ich mache einfach so, spiele ein paar Konzerte und mache Mucke und jetzt bin ich hier. So, es kann irgendwie passieren und man muss, glaube ich, die Zeit jetzt gerade sehr wertschätzen und ich denke nicht mehr so, ach, ich will es mit Musik schaffen und dann ganz viel Geld haben, sondern ich will so viel Geld verdienen, dass ich mir irgendwo in Finnland so eine kleine Siedlung aufbauen kann, im Wald, wo mich keiner nervt.
Ist das so?
Das ist, ich, am Anfang habe ich das immer so als irgendwie so Utopie gedacht und mache ich eh nicht. Aber mittlerweile denke ich, da fühle ich, würde ich mich, glaube ich, noch am sichersten fühlen.
Aber irgendwo Finnland sehr ist ziemlich nah an Russland
ja, dran. Okay, das habe ich nicht bedacht. Aber dann in Norwegen, keine Ahnung, in Norwegen dann vielleicht. Ich glaube, Norwegen, die sind irgendwie so, die sind auch, die hasst keiner. Da wird keiner richtig böse sein. Und wenn, ist, bin ich irgendwo im Wald bei ein paar Elchen und habe da meine 15 coolen Leute um mich und die Welt geht unter, aber ich habe noch einen schönen Abgang. So. Das irgendwie, das davor war das immer so ein Joke, aber langsam finde ich das irgendwie eine ganz coole Vorstellung, das noch zu schaffen.
Meine Frage wäre noch, entwickelt sich ein Hass oder ein Unwohl? Nee, doch, unsere Generation hat vielleicht in euren Augen relativ viel falsch gemacht.
Ich glaube, es ist nicht so generationstechnisch, sondern so menschengruppierungstechnisch. Also es gibt einfach so einen großen Schlag von Menschen, die sich, glaube ich, nicht so ganz bewusst sind, was für Probleme wir haben und die so kurzfristig wegignorieren. Und das sind auch viele junge Leute. Also, keine Ahnung, bestimmt in meiner Klasse gab es auch 1-2 Leute, die so drauf waren. Oder also, ne, in meiner Generation, so meine ich das. Und ich glaube, diese Leute, die leider fast eine große Übermacht sind, die haben es ein bisschen versaut, glaube ich. Also, die Gedanken gab es ja schon in den 70ern, dass wir hier ein Problem haben. Aber es wurde halt wegignoriert und nicht ganz ernst genommen. Na klar, wurde es dann immer präsenter und immer mainstreamiger. Aber auch jetzt ist ja Klimaschutz nicht Mainstream zum Beispiel. Sondern ist ja immer noch so, ja, können wir machen, wenn es nicht zu viel Geld kostet. Und es kostet jetzt einfach viel Geld. So.
Bist du bei den Fridays for Future Demos am Start?
Ich habe da ab und zu mal gespielt, ja. Oder wir haben da, also ich bin auch mitgelaufen manchmal.
Also hast du damals noch Schule geschwänzt für Fridays for Future? Ich weiß ja gar nicht, wie lange sind die unterwegs? 3 Jahre?
5 Jahre.
Fünf Jahre jetzt schon?
Auf 5 Jahre gesagt,
ja. Alter.
Ja, ich war auf dieser ersten Hamburg-Demo dabei. Da war so ein Vortrag in meiner Klasse. Oder nee, in der großen Aula bei uns. Und dann wurde gesagt, wer Bock hat, kann jetzt mitkommen. Und dann sind alle mitgekommen, weil schulfrei erstmal. Aber ja, da hat man das ja auch noch nicht, also da war das noch nicht so präsent. Ja, da waren wir 16 oder 17. Und dann hat man aber gemerkt, oder ich finde es schon irgendwie einen coolen Weg, da seine Wut drüber zu äußern. Aber das Problem war, das war auch so 2 Wochen hat man noch versucht, Leute zu überzeugen, dahin zu gehen. Weil ich war jetzt auch jemand, dem war das nicht so wichtig mit der Schule und dachte, ey, wenn wir hier alle bewegen können, haben wir einen Tag frei, machen was Gutes so. Und nach vier Wochen oder so wollte keiner mehr los, weil dann haben die Lehrer mit irgendwelchen Strafen gedroht und muss dann Samstag nochmal kommen. Ja klar, wenn die da Unterricht haben und die Englischlehrerin verbissen ist, dass der Unterricht stattfindet, weil Abi relevant das ist, dann stehst du entweder da, du kriegst ein schlechtes Abi oder du gehst da hin und dann, wenn nur 3 Leute da hingehen, dann ist man auch nicht irgendwie die Coolen, die dann zu Fridays for Future gehen, sondern irgendwie so.
Was war der Punkt, wo du wirklich gemerkt hast, okay, es geht jetzt nicht nur um einen Tag frei, sondern das, was da passiert und dass es gesellschaftlich wichtig ist, wird auch wichtig für mich. Und nicht nur, weil man der Herde Schafe hinterhergeht, sondern weil man auch selber merkt, ach krass, wir haben hier wirklich ein Problem, wir müssen hier wirklich was machen.
Also ich hatte ganz lange das Gefühl, ja, es gibt ein Problem, aber es wird mich nicht betreffen, aber ich bin mal dafür, dass das Problem weggeht. Und ich glaube, so in den letzten 2 Jahren oder so kam dann immer mehr die Realisation dazu, dass das einfach viel zu schnell gehen wird, dass es mich auf jeden Fall betreffen wird. Und dann klar hat man da so ein egoistisches Denken, wenn es mich nicht betrifft, dann ist es erstmal nicht ganz so schlimm. Ich glaube, da bin ich ehrlich mit mir, dass ich das habe, aber ich habe auch einfach gerade das Gefühl, dass es generell wichtig ist, dafür sich einzustellen, egal ob es mich jetzt die nächsten 10 Jahre trifft oder andere die nächsten 10 Jahre trifft oder jetzt schon trifft. Es gibt einfach keinen Weg da draus, dafür zu kämpfen oder dagegen zu kämpfen, je nachdem. Hm. Also seit 2 Jahren denke ich drüber nach, dass das wirklich ein ernsthaftes Problem ist.
Da bist du schon weiter als viele andere. Also auch in Verbindung zwischen, was mache ich mit meiner Kunst? also bevor ich wirklich politisch geworden bin, hat es lange gedauert, dass es in meinen Texten irgendwie Anklang gefunden hat, weil ich hatte immer noch von Dave Grohl dieses Politik und Rockmusik gehören nicht auf eine Bühne. So, da bin ich irgendwie mit aufgewachsen.
Das hat
so.
Dave Grohl gesagt?
Das hat Dave Grohl gesagt.
Ernsthaft? Das fand ich auch, ich fand das erschreckend. Das hat Element of Crime auch gesagt.
Genau, von denen weiß ich es nämlich.
Das hat mich voll genervt, als ich diesen Podcast gehört habe. Also, na klar, die lassen das, die schreiben das ja nicht vor, aber die sagen, in ihrer Musik wollen sie keine Politik haben, weil die Leute an dem Abend auf dem Konzert einfach nur Spaß haben sollen oder schöne Momente haben sollen. Da dachte ich, weiß nicht, hat mich ein bisschen entillusioniert von Element of Crime, leider.
Warum?
Da hatte ich immer diese Einstellung im Hinterkopf, dass es hier so lapidare Texte jetzt sind, in Anführungszeichen, und es nicht um wirklich was Wichtiges geht. Und seitdem finde ich es dann irgendwie so ein bisschen nicht mehr so spannend wie davor. Davor hätte man auch irgendwie, ich finde, das nimmt viel schwerer aus den Texten, wenn es in Anführungszeichen nicht politisch sein darf.
Aber bist du ein Künstler, der von der Bühne herunter den Leuten Ansagen macht?
Nee, ich mache das ja in den Songs an sich.
So, also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt auf der Bühne stehst und dann so ein ganz Leipzig Hass die AfD anstimmst. Mm-mm.
Nee, aber also wir haben so ein, zwei Lieder jetzt besonders, die wir jetzt für die neue Platte geplant haben, wo die Ansprachen so ein bisschen in die Richtung gehen. Also ich habe einen Song, weil meine Nachbarn so eine AfD-Flagge haben, habe ich einen Song geschrieben.
Nee, HSV zählt nicht. Entschuldigung.
Das habe ich einen Song geschrieben, dass ich Unterstützung brauche sozusagen. Mhm. Und das sage ich vor dem Song immer an, dass ich jetzt einen Song geschrieben habe, damit ihr alle mit in mein Dorf kommt und diese Fahne entfernt. Aber das ist jetzt, danach entsteht kein Chor, leider. Also ich hätte auch nichts gegen Chor. Aber bis jetzt ist das nicht passiert und ich finde es auch komisch, wenn man das so provoziert. Das soll, wenn dann aus dem Moment entstehen, weil dann
genau. Sonst. Ich finde auch, wenn das Publikum das irgendwie anfängt, ist
es. Finde ich das mega.
Ist es cool, ne?
Ist eigentlich mein heimlicher Wunsch, dass
das passiert,
aber bis jetzt ist noch nicht passiert. Mal gucken.
Also es ist halt auch immer so ein bisschen Musikgenre abhängig. Also ich finde es, weiß ich nicht, wenn da eine Band oder eine Künstlerin auf der Bühne steht und eigentlich keine politischen Texte hat, gar nicht. Und dann auf einmal anfängt so, ja, im Übrigen ganz Münster hasst die AfD, dann würde ich da als Zuschauer stehen und denke so, hey, wo kommt das aber mal her? Also schön, dass du denkst so, aber wo kommt denn das gerade her?
Ich glaube, wenn man das charmanter verpackt, finde ich das sogar ganz cool, weil genau die Leute wahrscheinlich die meisten Leute damit erreichen. Weil wenn jetzt, keine Ahnung, was gibt's denn? Swiss und die anderen oder so. Wenn die jetzt einen Chor anstimmen, ganz Hamburg hasst die AfD oder so, das sind alles Leute, die das mitsingen.
Und die das
aber
wissen.
Aber wenn
auch.
Jetzt, keine Ahnung, einen Joris.
Helene Fischer.
Ja, oder Helene Fischer oder ein cooler Joris ein Statement gibt, so, hey Leute, ich weiß, ich möchte einfach hier diese Reichweite nutzen, hier sind ganz viele Leute aus der Gesellschaft. Geht bitte nicht diese und diese Sachen machen oder wählt nicht die und die Partei so, dann finde ich das, wahrscheinlich ist das viel sinnvoller als ein Swiss und die anderen oder ein Marlo Großart, der halt politische Reden von einem sehr linkspolitischen Publikum hält. Aber klar, beides ist, wenn man es cool verpackt, glaube ich, ist es cool, bei so mainstreamigerer Musik Statements zu setzen. Aber natürlich ist es random, wenn jetzt einfach nach dem Song irgendwie Philipp Posell schreit, ganz Hamburg passt. Das ist natürlich weird, aber ihr wisst, also.
Ja, aber halt so eine Ansprache, so keine Ahnung, so, ey, ihr wisst, bald ist Wahlen, so, ne? Sowas, wenn man das so verpackt, finde ich das cool. Aber wenn das dann halt so platt rüberkommt, finde ich es dann wieder nicht geil.
Total.
Weißt du, also wenn ZSK das machen, ist es völlig legitim und völlig gut. So, ne? Aber wie gesagt, wenn so ein Philipp Posell das dann halt so machen würde oder ein Joris, würde ich auch denken, so, guck, das ist aber mal hier.
Out of context.
Ja, total. Absolut. Das würde ich auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr strange finden. Wie viele Leute sind denn in deiner Band? Mit dir?
Wir sind zu fünft auf der Bühne.
Seid zu fünft auf der Bühne, okay. Und ich habe keine Ahnung, was du für Musik machst, was ich persönlich wieder gut finde, weil ich danach nämlich auch bei Spotify, du bist bei Spotify, hingehen kann und mir das anhören kann. Was für Größen spielt ihr denn? Also an Clubs, an Venues, meine ich.
Ja, also wir haben jetzt dieses Frühjahr eine Tour gespielt. Das waren so, also das größte war eine Nordspeicher und das kleinste waren so 100er Venues in Tübingen oder so. Also wir haben so alles gespielt, das war auch alles sehr schön und jetzt, das lief alles sehr gut. Also es war eigentlich, sind wir bis jetzt überall ausverkauft gewesen, bis auf Mai. Da sind noch 5 Dates übrig, aber das halt auch erst im Mai.
Ich wollte gerade sagen, so noch ein bisschen.
Deswegen haben wir jetzt sehr hoch gepokert für die nächste Tour im Winter und da spielen wir zum Beispiel in Hamburg im Mojo.
Okay.
Und mal gucken, wie dieses Pokern funktioniert, aber seit einer Woche ist jetzt Vorverkauf, also man kann noch nicht viel sagen, ist noch lange hin, aber das sind jetzt so hoffentlich die Größen, die wir spielen.
Wer macht dein Booking?
Mithörbooking heißen die haben sich für uns gegründet. Das sind so zwei sehr süße Boys aus Hannover, die Bock auf Veranstaltungen im Musikbereich hatten.
Ja.
Und wir haben nach einem Booking gesucht Und dann habe ich einfach dumm angeschrieben und wir haben uns in Hamburg getroffen irgendwie. Die sind halt hoch motiviert und genauso unerfahren wie wir und wir haben mega Spaß.
Beste Voraussetzung.
Und es läuft extrem gut. Also ja, macht sehr okay. Laune mit denen.
Finde ich gut.
Ja, aber generell läuft es ja sehr gut bei dir. Mhm. Also für innerhalb dieser kurzen Zeit, seitdem du das machst, wie lange bist du unterwegs?
Also mit dem Projekt jetzt wirklich tryhard-mäßig unterwegs sind wir so 2 Jahre.
Das ist ja eine kurze Zeit.
Ja.
Andere brauchen für 2 Jahre, weiß ich nicht, dann sind sie gerade bei, das sind die Rough-Mixe von meiner neuen Platte. Mhm. Und du bist jetzt ja schon in Hamburg so, dass du halt den Nachtspeicher ausverkaufst, was ja eigentlich auch schon mal auch mal eine Ansage ist für einen Dubitanten. Hab ich lange nicht mehr gesagt, Dubitanten.
Aber ich habe auch 3-mal in der Hebebühne hier gespielt.
Ja, okay.
Das war eigentlich
das zählt nicht.
Wachstum. Doch, ist wunderbar. Ich lieb's hier.
Aber du hast nie bei uns in der Astroshop gespielt, ne? Oder? Nein.
Nee. Aber ich habe euch sicher eine E-Mail geschickt.
Mit Sicherheit hast du das. Die nicht beantwortet worden ist.
Ich habe in meinem ersten Jahr, glaube ich, alle Clubs in Hamburg angeschrieben, ob ich da spielen kann.
Ah, du bist noch alleine als Singer-Songwriter unterwegs gewesen?
Mit Cello und Klavier. Aber klar, da war alles noch sehr unprofessionell. Aber da haben wir gedacht, wir müssen jetzt mal spielen. Okay, ich schreibe mal alle Clubs an in Hamburg, die ich kenne. Oder die es gibt. Ich habe noch gegoogelt. Hab von niemandem eine Antwort bekommen und dann haben wir im F&K irgendwann gespielt.
Ah, im F&K?
Freundlich und kompetent.
Ach so, Entschuldigung, wusste ich nicht, dass es unter den coolen Kids im F&K heißt.
Das ist für die cool Kids da. Das war unser erster offizieller Band-Gig, war im F&K.
Aber im Neuen schon, hinten bei Mundsburg.
Ja.
Als wenn jemand sagen würde, ach, den letzten Gig habe ich im Ü und G gespielt.
Heißt es auch im Übrigen.
Im Ü und G, ja, aber du würdest nicht mehr Ü und G sagen.
Doch,
du sagst
ich kenne tausend Leute, die sagen im Ü und G oder einfach nur übel. Eins von den beiden
sagt. Wenn jemand sagt, ich habe in der Astra gespielt, dann geht das halt einfach so leicht und locker runter. Aber du sagst doch nicht im Ü und G.
Doch.
Wer sagt denn das?
Ja, keine Ahnung, ich kenne Leute, die das sagen.
Niemand sagt, ich war im Ü und G auf einer Entschuldigung. Also tut mir leid.
Was soll ich dir denn sagen? Das ist genau so. Es ist so. Es ist so. Aber ja, es ist halt sau schwer, wenn du als Künstlerin oder als Band, die keine Agentur im Rücken hat, egal ob es Management ist oder ob es Booking ist, in irgendeiner Stadt Clubs anzuschreiben.
Ja, so, oder also ne? Generell, was ich gemerkt habe, ist einfach dieser erste Step ist einfach unmöglich eigentlich.
Ja.
Man braucht so viel Glück. Ja. Ich habe halt sehr früh jemanden kennengelernt, Jobs, der mein ganzes Management macht. Der hat halt wirklich, als ich noch nichts draußen hatte, hat er gefragt, ob ich mal Hilfe brauche. So. Und hätte ich da nicht irgendjemand gehabt, der mir erstmal alles zeigt, wie das funktioniert, hätte ich das nie so gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe.
Ja.
Und dann kommen ja immer weitere Steps, wo immer es nervt, wenn man niemanden im Business hat, so. Ja, und wir haben uns jetzt, ich war wirklich 2 Jahre lang, habe ich gedacht, ich will diesen Schritt machen, wo jemand uns ganz viel Geld gibt und wir machen Mucke, so. Und dann wird das ganz groß. Und das hat 2 Jahre nicht geklappt und jetzt langsam bin ich an dem Punkt, wo ich dachte, ey, ist geil, dass wir es halt in so einem Mini-Team gemacht haben und jetzt da sind, wo wir sind und jetzt haben wir alle Freiheiten. Und vielleicht ist es gar nicht so geil, bei jemandem Größeren zu sein, sondern einfach das so lange selbst aufzuziehen, bis man niemanden mehr braucht. Und das ist jetzt irgendwie auch eine coole Vision. Natürlich, wenn irgendwas kommt, so, dann sagen wir, gucken wir uns das an. Aber trotzdem ist es irgendwie cool, es in Anführungszeichen so weit geschafft zu haben, ohne diesen Gatekeeper, der einen da hochgehievt hat. So. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch nachhaltiger als andere Sachen. Oder kann nachhaltiger sein, wie wir es jetzt gemacht haben.
Plattenfirmenmäßig?
Das Einzige, was wir haben, ist Orchard als Vertriebspartner. Mhm. Das, was auch, glaube ich, geholfen hat, also man weiß ja nie, was es gebracht hat, aber unsere ersten Release sind alle kuratiert worden.
Okay.
Was halt sofort auch irgendwie eine Relevanz gegeben hat für Leute, die halt die Zahlen sehen. Und das war wahrscheinlich Orchard oder irgendwie unser Pitch oder der Song an sich, keine Ahnung. Aber das war auf jeden Fall ein guter Startschuss, um irgendwie bisschen Seriosität auszustrahlen, obwohl wir sie gar nicht besessen haben.
Wollte ich nämlich gerade fragen, ob du einen Mentor oder eine Mentorin gehabt hast, weil gerade aus der Erfahrung raus als Künstler, wenn man alleine ist, auch wirklich alleine. Es ist so ein Berg, den man besteigen muss, an E-Mail schreiben und eigentlich fehlt mir ja auch das Geld für einen Musikvideodreh, eigentlich fehlt mir aber auch das Geld für eine Online-Promotion, eigentlich fehlt mir auch Geld für alles. Wie mache ich das eigentlich so, dass halt diese Fragezeichen eigentlich dazu nicht nur dafür sorgen, dass man sowieso alles stehen und liegen lässt, sondern auch die ganze Kreativität irgendwie verbannen, sondern man so in so einem tristen, ach, dann ist ja sowieso egal. Deshalb war wäre meine Frage gewesen, ob du einen Mentor oder eine Mentorin gehabt hast.
Ja, und das war ja, also Jobst. Genau, Jobst hat da auf jeden Fall viel gelenkt am Anfang. Common
Name also, als Jobst.
Und ich war immer so, ich wollte immer sofort alles raushauen, was ich hab. Und ich glaube, Jobst hat mich am Anfang sehr zurückgehalten mit den Demos, die wir hatten. Es war irgendwie so Gitarre, Trompete und Gesang. Und ich so, das muss raus, das ist mega. Und dann habe ich ein Jahr aber nichts rausgebracht und habe dann irgendwann Paradies released, auch also durch die Hilfe von Jobst. Und der hat mich dann mit Florian Luik geconnected. Und dadurch habe ich erstmal erfahren, dass Leute Lust haben, mit einem Musik zu machen.
Wer ist Florian Luik?
Ein Produzent aus Hamburg. Der ist da hinten im Feuerfest, sitzen die. Der ist auch ein guter Freund. Der spielt Gitarre bei Castillo.
Ah, Florian, ach Flo.
Ja.
Ja, Entschuldigung, voll dumm, mit dem stand ich auch schon in England auf der Bühne.
Sorry, Flo. Den würdest du auch kennen.
Das
war die erste Produzenten-Session, wo was draus passiert ist dann zum Beispiel.
Der ist toll. Er ist ein unfassbar warmherziger Dude. Mit dem habe ich, der war mal Gitarrist bei Oatwell. Der hat uns nach England, ist er uns gefolgt, als wir zwei Gigs in England gehabt haben und war nochmal auf dem Deichbrand-Festival. Ein sehr entspannter Dude, aber nicht so hart am Glas.
Also ich habe anderes gehört. Ich bin selber nicht so hart, also ich trinke halt fast gar nicht. Aber ich habe von anderen Quellen gehört.
Man ist 22 Jahre alt, das ist die Möglichkeit, das jetzt zu machen.
Ja, ich glaube, ich werde damit nie anfangen. Dann habe ich es nicht, das Problem. Das
ist voll die gute Idee, damit gar nicht erst anzufangen.
Ja, mir schmeckt's halt einfach bis jetzt nicht. Ja,
perfekt.
Und ich bin wirklich, ich gehe auf Tour immer ins Bett einfach.
Ja, das sind
also ich bin, und das ist mir ganz gut, weil ich bin halt gezwungen dazu, weil ich sonst am nächsten Morgen keine Stimme mehr habe. Aber irgendwie habe ich mich damit abgefunden, dass ich jetzt eine langweilige Lebensphase habe. Aber ich genieße das total. Ich habe wirklich nach dem Gig habe ich keine Energie mehr, um noch in irgendeine Bar zu gehen. Und das machen alle aus meiner Band und kommen dann morgens um 4 wieder. Jetzt, wo Max dabei ist, noch später.
Max
macht Technik jetzt bei uns.
Technik,
wirklich ein ganz lieber Mann. Gibt eine sehr positive Energie, aber motiviert auch alle, in ihren Vorstellungen zu trinken. Und dann ist man mal bis morgens um 5 weg und kommt dann fast zerstört wieder. Und ich schlafe einfach aus und am nächsten Morgen bin ich wieder fit.
Ja, aber das ist ja auch das Geile als ältere Person, wenn man mit jungen Leuten unterwegs ist, weil die Menschen in deinem Umkreis später werden immer weniger, mit denen du diesen Klassenfahrteffekt halt hast, wo man halt auch mal über die Stränge schlagen darf. Und je älter die Band, desto weniger Klassenfahrt und desto weniger halt auch das lustige Haha, was ist denn gestern Abend passiert? Weiß ich nicht mehr. Es sind doch nicht alle da.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mir gut vorstellen, wie gesagt, ich hatte das bis jetzt noch nie. Also Klassenfahrt ist natürlich immer da, das Feeling, aber dieses abends weg habe ich noch nicht geschafft. Also selten.
Er wäre mein Lieblingskünstler. So einfach geht's auch gar nicht. So, mein Künstler ist im Bett, alles klar, was macht die Crew? Naja, okay, alles klar, die wird wohl irgendwann ins Hotel kommen. Gute Nacht. Dann würde ich halt schlafen. So wüsste ganz genau, ja, dass
man so ungefähr morgens, ist es, glaube ich. Ja, auch.
Dass mein Künstler morgens total fit und entspannt aufsteht.
Daniel ist nämlich ein hervorragender Tourmanager.
Ah.
So. Besser geht's ja gar nicht. Und dabei ist er noch so jung. Weißt du? Das ist ja voll gut. Er ist halt überhaupt nicht versaut. Das ist total geil. Okay, man hätte Max mit auf Tour, aber da wüsste ich halt aber auch, wenn Max mit der Crew unterwegs ist, würde ich mir tatsächlich auch keine Sorgen machen, weil ich wüsste,
er hat immer noch so einen Hauch Professionalität
genau, an sich, genau,
obwohl er sehr besoffen ist. Ja,
ganz sprechen genau. Wir von dem gleichen Max?
Ja. Also Max ist schon, der hat einen guten Überblick über die gesamte Produktion, egal in welcher Hinsicht, würde ich sagen.
Das macht die Erfahrung.
Ja,
darum. Und es ist nicht seine Band, deshalb kenne ich auch andere Geschichten.
Ja, aber trotzdem ist da immer noch so ein bisschen Rest, also da wäre für mich immer noch so ein bisschen Rest...
Souveränität.
Genau, Souveränität, dass er wüsste, ey, unser Bulli fährt morgen früh um 8 Uhr halt wieder ab. So.
Das ist ihm nicht egal.
Genau, und das ist ihm nicht egal. Wir müssen spätestens dann halt irgendwie da sein, so, weißt du? Und da würde ich mir keine Sorgen machen tatsächlich. Sondern würde ich dann mit dir morgens am Frühstückstisch sitzen und sagen, so, wann kommt die Bande? Ja, dann so kommen sie ganz, ganz verstört halt nicht zum Frühstück, sondern direkt in den Bus rein.
Ja.
Dann schlafen die ganze Fahrt über und sind dann fit, wenn wir ankommen. Ist doch perfekt. Ja. Was will ich denn mehr? Max nervt nicht im Bus. Das ist alles super.
Schläft.
Ey. Das ist ein guter Zustand.
Ich sag Sorgen. Was fällt dir ein?
Ja, viel. Also ich mache mir schon Sorgen. Einfach so, also, wie gesagt, durch die erste Tour habe ich das erste Mal so erlebt. Und das war, also, Das ist halt komisch, aber ich habe das erste Mal erlebt, was es bedeutet, 7 Stops am Stück zu spielen und auch beschissene Stops dabei gehabt zu haben, was so einfach Voraussetzungen angeht. Max war einmal krank und wir hatten irgendwie eine sehr, sehr kleine Bühne und mein Ohr ist links weggeploppt, weil es so laut war. Und danach ging es mir wirklich kacke und ich hatte wirklich irgendwie so Existenzängste, weil ich halt dachte, ich habe jetzt 2 Jahre hier reingesteckt und jetzt liege ich hier nachts im Bett und habe so einen Stress-Tinnitus und keinen Bock mehr so mäßig. Und das geht aber dann am nächsten Tag, wenn man mit Leuten drüber redet, wieder total weg und man hat irgendwie, man kriegt diesen Drive wieder. Aber da war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, krass, ist es nicht. Also ich habe wirklich 2 Jahre in diesem Tunnel gelebt. Geil, ich habe Bock auf Mucke und egal was ist, ich opfer mich dafür auf. Und das mache ich immer noch, aber da war das erste Mal, dass ich das so überdacht habe. Und da habe ich mir das erste Mal so Sorgen gemacht, dass halt nicht alles an diesem Musikmachen-Ding ultra geil ist und man steht jeden Abend vor Leuten und alle haben ultra Bock. Das haben sie, aber man selber vielleicht nicht oder man selber fühlt sich nicht gut in dem Moment. Und ich glaube, das ist so eine Ehrlichkeit, die ganz schnell raus musste, weil hätte ich das nämlich reingefressen, wäre das, glaube ich, nicht gut gewesen. Aber dadurch, dass man es irgendwie Leuten erzählt und mit Leuten drüber redet, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ist es sofort wieder total bindend auch mit den Leuten. Und das ist so eine Sache, die mir Sorgen gemacht hat und immer noch ein bisschen Sorgen macht, einfach generell. Und auch dieses Thema so, das Projekt läuft nur so gut, weil ich gerade all meine Zeit reinstecken kann. Und ich habe den Luxus, dass ich gerade noch zu Hause wohne und meine Eltern ziehen aber nächstes Jahr aus dem Haus aus und ich ziehe da ein und mache eine WG draus. Deswegen wohne ich auch noch zu Hause. Und ich habe irgendwie die Sorge, oder was heißt die Sorge, aber ich beschäftige mich gerade viel damit, wie schaffe ich es in diesem jetzigen Jahr, alles so aufzubauen, dass ich irgendwie so ein geregeltes Einkommen, Anführungszeichen, habe, dass ich weiterhin da leben kann und mir da keine Sorgen machen kann, aber immer noch 100% meiner Zeit in Musik stecken kann.
Studierst du oder arbeitest du?
Gar nichts. Ich mache nur Mucke.
Du machst nur Mucke?
Ja.
Und das auch seitdem du von der Schule, goodbye,
genau, ich habe ein
Großart,
halbes, genau,
Herr Großart, war schön mit Ihnen.
Ich habe ein halbes Jahr bei Globetrotter gearbeitet,
oh,
habe Schuhe verkauft und dann habe ich Popkurs gemacht und danach dachte ich, ich mache jetzt nur noch Musik, es fühlt sich alles andere nicht richtig an. Und viel lustiger finde ich, dass ich damals mir keine Sorgen gemacht habe, sondern da, ja, wird schon. Und habe da einfach aufgehört, habe gekündigt, habe dann nochmal 1-2 Monate gekellnert, aber auch nur so alibimäßig. Und seitdem habe ich alles in Mucke reingesteckt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich zu Hause wohne, geht das ganz gut. Ich komme irgendwie mit diesen, keine Ahnung, paar 100 Gagen im Monat rum so, weil ich ja nur meine privaten Ausgaben habe so. Und genau, habe dann alles reingesteckt und ja.
Was ist dein Plan B?
Habe ich nicht. Also, nee, habe ich wirklich nicht so wirklich.
Hast du so ein Ding, wo du sagst, okay, wir machen das bis dato, also wir gucken uns das Ganze noch mit 25 an und wenn sich das nicht weiterentwickelt hat, dann muss ich mich nochmal einschreiben lassen.
Habe ich nie wirklich, also ich hatte anfangs immer so ein Urvertrauen, dass das funktionieren wird und dass das cool wird und dass das, also dass ich da irgendwann von leben kann so. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich überlege, ja, okay, es könnte realistisch sein, dass ich irgendwann davon leben kann, aber jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das hinkrieg. Und an dem Punkt bin ich gerade. Aber ich habe nicht so ein, ich habe gemerkt, wenn das irgendwann nicht funktionieren sollte mit dem Projekt und irgendwie die Aufmerksamkeit ist weg und keiner kommt zu Konzerten und keiner hört's mehr so, ich glaube, dann würde ich anfangen, irgendwas in der Musikbranche zu machen, weil ich irgendwie auch, das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den ich habe. Ich habe ultra Spaß an diesem Zahlen-Game. Also es ist für mich so ein kleines Computerspiel, was man halt auch irgendwie nebenbei spielt. Und ich habe auch mega Lust, anderen Leuten dabei zu helfen, diesen musikalischen Weg zu finden, was so Leute erreichen angeht, etc. pp. Und probiere mich da gerade auch total viel aus, anderen Leuten irgendwie mit Content zu helfen oder mit Ideen zu helfen, whatever. Und ich glaube, das könnte auch was sein, wo ich dann irgendwann, wenn das nicht laufen würde oder ich keine Lust mehr auf Musik machen habe, in dem Bereich arbeite. Aber ich merke irgendwie, ich habe gar keine Lust mehr, aus dieser Bubble rauszugehen. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, weil dann hätte ich Musik für mich kaputt gemacht. Weil ich merke einfach, ich habe Musik so ein bisschen in dem Sinn kaputt gemacht, dass ich halt total, ich kann nicht auf Konzerte gehen, ohne mich über irgendwas aufzuregen oder irgendwas ultra geil zu finden. Aber ich bin super analytisch. Wenn ich jetzt überlege, ich fange jetzt irgendwas ganz anderes an, dann kann ich ja nicht mehr auf Konzerte gehen, weil ich immer denke, ich mache zwar keine Musik mehr, aber trotzdem interessiert mich, warum das hier so komisch klingt oder whatever. Ich habe halt nicht mehr diese rosa-rote Brille auf Konzerte, wo ich nichts mehr analysiere, sondern einfach genieße. Und ich will mir das nicht verlieren. Deswegen, ich bleibe in der Musikbubble irgendwie drin und will das irgendwie zu meinem Beruf machen.
Ja, wir kommen um unserem Leben, ne?
Ich wollte gerade sagen, wir kommen um unserem Leben. Man kann, also das hast du sehr schön gesagt, man kann auf kein Konzert mehr gehen, ohne das Ganze zu analysieren.
Ja, voll.
Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz schlimm. Das ja. Das
oh, guck mal, da ist der Tourmanager auf der Bühne. Das sehe ich dann an, weil das Headlisten verteilt. So. Who cares? Aber man findet es trotzdem spannend. Und man steht, ja. Ich stand beim Dilla-Konzert neben dem FOH-Pult und fand es mega witzig, den Soundcheck da nochmal zu sehen. So. Also den Line-Check und so. Ja. Und das sind halt so Sachen, keine Ahnung. Ich gehe nicht mehr auf ein Konzert und habe Spaß auf dem Calcio Candela-Konzert, glaube ich.
Wer hätte noch Spaß auf dem Calcio Candela-Konzert?
Bevor ich Mucke gemacht habe, mein erstes Konzert war Calcio Candela und ich hatte eine Menge Freude, glaube ich.
Ja, da war es aber auch erst.
Da war ich 12.
Siehst du.
Ja. Das war Hammer, Hammer, Hart und so. Ja. Ja. Nicht Hammer, Hammer, Hart, sondern Hammer.
Hammer, Hammer, Hammer,
Hart ist ziemlich geil. Ja. Hammer, Hammer, weiß ich nicht mehr im Nachhinein, aber es ist Hammer.
Also machst du auch, weil du gerade sagst, du bist so zahlenmäßig drauf. Also machst du auch so das Budgetgedöns so viel?
Das, nee, okay.
Ah, das nicht. Ah, okay.
Das
okay.
Nicht. Also das, nicht. Okay. Das macht alles Jobs zum Glück. Also wir haben eine GbR gegründet und die Hauptentscheidung war, Jobs macht alles, was Abrechnung und Steuer und alles ist. Weil da habe ich auch keine Ahnung und habe auch nicht so Bock, mich reinzufuchsen. Aber es geht eher so darum, so das Wachstum des Projekts heranzufördern. Keine Ahnung. Über Social Media oder über Konzerte spielen und so. Das macht mir halt einfach Spaß.
Ja, ist wie ein kleines Tamagotchi.
Größer zu machen. Ja, total.
Hast du eins gehabt, ein Tamagotchi?
Ich hatte ein Tamagotchi, ja. Aber auch nicht lang. Das war so 10 Wochen im Trend in der Klasse so und jeder hat es und dann war es auch wieder
voll. Dann waren alle tot.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
bei mir wird es auch sterben wahrscheinlich. Also von daher.
So. Keine Zeit. Welchen deiner fantastischen Songs würdest du denn unseren HörerInnen empfehlen, die dich noch nicht kennen?
Ja, dann nehme ich wahrscheinlich das, was am besten läuft, weil das scheint ja zu überzeugen.
Das ist sehr klug.
Ja, aber nicht, was am besten läuft, heißt auch gleichzeitig, dass du sagst, das ist ein Song, den...
Ja, den mag ich aber auch. Also ein letztes Liebeslied ist schon so mein Lieblingslied, glaube ich, gerade aktuell, ja.
Weil wir haben nämlich eine Playlist und die heißt Astra Colada nach der Sü-Playlist und die ist auf Spotify und die starten wir immer aus mit fantastischen Songs und wenn du noch Bock hast, hast du eine Empfehlung?
Ja, natürlich. Eine oder wie ist es?
Zwei, drei, so viel du willst.
Zwei, drei, okay, dann mach ich. Also Magdalena Wawra, was nehme ich, Ohne dich. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau, die ich im Popkurs kennengelernt habe, die in Wien lebt und mit der habe ich am meisten Mucke gemacht, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht. Und die hat ein eigenes Projekt, das heißt Magdalena Wawra. Dann, wen gibt es denn noch Tolles? Ja, also ich weiß, ich habe heute eine Session sogar mit dem Sänger gehabt, mit Carrera. Ich liebe diese Jungs einfach. Ich habe mich ganz doll in die Mucke verliebt. Das ist so Stadionmusik einfach. Die sind auch hier in der Hebebühne, by the way. Im April, Anfang Mai, glaube ich. 5. Mai oder so.
Carrera,
toll. Wirklich, es klingt wie...
Mit K oder mit C?
Mit K.
Mit K.
Und da ist Katharina, der unfassbar gute Stadionsong.
Ben Davidson hatte auch ein Intro für uns gemacht.
Ah, witzig, ja.
Siehst du? Und so klein ist die Welt wieder.
So klein ist die Welt.
So, dann wünsche ich mir noch von Oktoberdrift, die hier zufälligerweise letzte Woche gespielt haben und ich habe das nicht auf dem Zettel gehabt, wünsche ich mir noch Oh the Silence. Das war aber komisch. Da bin ich hier in den Raucherraum reingegangen, habe eigentlich oben gearbeitet und dann lief da ein Song, wo ich gedacht habe, hey, das ist geil, das ist ja Oh the Silence. Geiler Track. Aber ganz schön laut eigentlich. Und dann sind hier Oktoberdrift und sind Vorband von Ist. Was? Wie? Und das war ein fantastisches Konzert. Ehrlich, Oktoberdrift, tolle Band. Und dann noch wünsche ich mir Artemas, I Like the Way You Kiss Me.
I like the way you kiss me.
Oh ja, ich weiß, ja. Ich verstehe.
Das ist so ein hidden guilty pleasure. Okay. Wollte hidden pleasure, guilty pleasure.
Da haben hier TikTok gerade komplett alle in meinem Dingsbums. Hier ist das zweite Ding ist irgendwie Provinz, weil die halt gerade auf Tour sind. Wünsche ich mir alles gut, keine Angst von Provinz. Ich fange gerade an, Provinz für mich zu entdecken. Komischerweise hatte ich eigentlich nicht vor. Passiert aber gerade.
Hey, haben die ein neues Album rausgemacht?
Nö. Eigentlich nicht.
Ist alles gut, keine Angst, ganz alt?
Ja, schon. Das ist schon relativ alt.
Ich habe gedacht, ich kenne alles von denen.
Das ist schon relativ alt. Und dann wünsche ich mir noch von Kampfsport, die haben am Freitag eine neue Single rausgebracht, die da heißt Schade, dass die Welt uns nicht versteht. Großartiger Song. Also wirklich, ich glaube, fast der beste Kampfsport-Song, den ich kenne. Macht richtig Bock.
Fast der beste Kampfsport-Song.
Ja, fast oder der beste, wie auch immer. Und dann wünsche ich mir von Paula Hartmann, ich habe mir das Album jetzt auf der langen Fahrt von Dresden nach Hause mehrmals angehört tatsächlich. Und ich habe wirklich nur zwei Songs, die mich einigermaßen irgendwie catchen. Den Rest finde ich unfassbar langweilig. Und
echt?
Ich ganz schlimm. Snoopy ist auch der letzte Song auf dem Album. Den finde ich textlich total wunderschön. Den wünsche ich mir auch noch.
Nee, was wäre der zweite Song gewesen?
Sieben Mädchen.
Hast du 2 und 5 zwischen 2 und 5?
Bin ich nicht.
Dieser Beat ist unfassbar.
Und toll. Das ist das, was mich nervt. Ich finde die Beats auf dem kompletten Album richtig kacke. Die nerven mich derbe.
Nee, hör dir nochmal 2 und 5 an. Das meinst ist wirklich du? Unfassbar gut. Das hören wir uns gleich hier an am Podcast nochmal.
Das ist schwierig. Also ich habe Paul Habermann ja auch mehrfach live gesehen und ich komme da einfach nicht hinter und ich komme da auch nicht ran. Und ich finde es live immer noch besser als auf Platte, auf jeden Fall. Aber
auch ein Beispiel für Leute mit Backing-Track, die es, finde ich, besser machen als...
Ja, aber sie könnte es noch viel besser machen. Ja,
mit Band wäre es unfassbar.
Ey, die Frau mit Band würde mich sofort abholen. Total. Komplett. Und da wäre es mir auch egal, ob ich die Songs auf dem Album nicht geil finde. Live würde ich sie hundertprozentig geil finden. Ja. Hundertprozentig. Paul Habermann braucht so dringend eine Band. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Das ist ganz schlimm. So, aber ja, wünsche ich mir.
Der Hype wird ihr gerecht, ne?
Ja, klar, also auf jeden Fall. Mag's. Total. Absolut. Der Hype ist ja riesig.
Vielen Dank, dass du heute kurz eingestiegen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gibt es irgendwie eine Frage, die wir hätten stellen können, wo du jetzt sagst, ach, schon wieder nicht gestellt worden?
Nö.
Gut.
Bin gut, dass nicht die Frage gestellt wurde, wieso ich denn jetzt politische Texte gemacht habe. Das ist eigentlich die Frage, die am meisten
wieso kommt. Wieso ich jetzt, wirklich, das ist die Frage.
Nein, wie bin ich auf die Idee gekommen, politische Texte zu machen?
Okay, oder? Das ist wirklich eine sehr bist jung, Frage. Bist wild.
Das wird aber immer gefragt.
Ernsthaft.
Und ich erzähle immer die gleiche Geschichte und irgendwann ist es auch.
Boah, ich glaube, da wäre ich wieder.
Doch, oh, also ich verstehe schon, warum sie gestellt wird, aber ich stelle sie. Schwierig. Ich muss sie immer beantworten.
Ja. Wie fragen, so eine dumme Frage ist das denn?
Das ist eine dumme Frage.
Hast du schon mal so geantwortet? Das ist wirklich eine dumme Frage, die beantworte ich so nicht.
Nee, ich habe immer ehrlich geantwortet. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht sicher genug in meinen Interviews,
um wirklich auch mal Moderator sagen
zu beleidigen.
Ja, du beleidigst ja nicht den Lust Moderator. So, du kannst
so sportlermäßig. Ich liebe ja so Mertesacker-Fragen oder so.
Ich lege mich jetzt erstmal ins Eisbad.
Ja, was soll das für eine Scheißfrage?
Oder wie geht das nochmal? Was bist du für ein Vogel?
Ja, ist auch gut.
Was bist du für ein Vogel? Ohne mich würden wir jetzt nächstes Jahr gegen Paderborn spielen.
Das ist Fußball, ne?
Das ist Fußball.
Ja, sorry.
Übrigens für dich, Daniel Hüttmann, es ist gegen Frankreich gespielt worden.
2-0.
Hat 2-0.
2-0, Alter. Ja. Und überzeugend. Wir werden Spaß haben im Sommer.
Wir werden sehr viel Spaß haben. Ja. Überzeugend. Und das Trikot?
Nike.
Ja, Nike.
Nike.
Nike wird neuer Sponsor.
So nehme ich.
Aber er noch nicht. Es kommen nochmal zwei Turniere, die machen wir schon mit Adidas. Aber das rosa Trikot ist das erfolgreichste im Verkauf, was bisher gibt.
Ja, ich habe ja auch nie was gegen das Trikot. Ich find's ja geil. Ich habe ja nie was gegen das Trikot gesagt. Ich sag ja einfach nur, dass die ganzen Dorfdeppen halt abgegangen sind, weil es halt rosa ist. So, also ne?
Ja,
ich
habe ja
nie gesagt, dass ich das scheiße
finde. Ich wohne auch auf dem Dorf und ich find's auch gut.
Ja, es gibt auf dem Dorf immer. Es gibt ey, ne?
Also wir kommen ja alle vom Dorf.
Also hätte ich jetzt am Wochenende eine Umfrage gemacht, wäre das der Trikot der deutschen Nationalmannschaft geil findest,
hätte nur Ross Anthony gesagt,
genau.
Geiles Trikot.
So hätte Ross Anthony gesagt, geiles Trikot und die Besucher wäre schwierig geworden. Auf jeden Fall, da gehe ich ganz stark von aus.
Also, liebe Leute, danke Marlo,
danke
Daniel,
danke Hauke, wir machen noch einen, ne?
Wir machen jetzt gleich noch einen.
Wir machen gleich noch einen, wir sind im Mut drin.
Podcast-Marathon.
Ja.
Ja, kriegen wir hin.
Ja, mach die Abmoderation.
Meine Damen und Herren, und everyone in between, ich übernehme das einfach mal. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder und dann haben wir auch wieder einen Gast dabei und das wird, dürfen wir sagen, wer es ist?
Ja.
Ja, das wird Tore Debor sein vom Clubkombinat. Wir werden ihn mit wilden Fragen löchern, auf jeden Fall. Er wird uns erzählen, ob Kultur tot ist oder nicht.
Die Kultur ist tot.
Die Kultur ist tot. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Schöner Songtitel.
Oh, mega Songtitel. Die Kultur ist tot.
Schreib mir auf.